Micro Europa.
Sounds
moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
In ein paar Tagen zieht es wieder zahlreiche begeisterte Bücherfans aus der ganzen Welt nach Frankfurt zur Buchmesse. Von Fantasies und Krimis bis Wissenschaft und Ökonomie. Alles wird dabei sein. Doch wann hast du eigentlich das letzte Mal ein Buch gelesen? Bei mir war das vermutlich im Urlaub, denn nach einem langen Tag in der Uni suche ich eher nach leichter Unterhaltung. Und die finde ich eben auf YouTube, TikTok und Co. Vielleicht geht's dir auch so. Das Internet bietet einfach und schnell Unterhaltung ohne großen Aufwand. Hört sich doch erstmal gut an, oder? Doch, es gibt wie immer auch eine Schattenseite. Damit herzlich willkommen zu Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstewelle 96.6. Am Mikrofon Luca Elner Kunz. In der heutigen Sendung geht es um das Lesen von Büchern. Damit haben sich die Studentinnen der Medienwissenschaft Lena Köhler und Marlin Merkle in ihrer Masterarbeit beschäftigt. In ihrem Hörfunk-Feature Hashtag Literatur – Bücher in der digitalen Welt beleuchten sie in 4 Folgen das Buch als Medium und dessen aktuelle Stellung in unserer Gesellschaft. Heute bringen wir den ersten Teil. Es geht unter anderem um die Frage, wie wir Bücher eigentlich nutzen, welche Möglichkeiten bieten die Digitalisierung, wo verpassen wir Chancen und welche Probleme kommen auf uns zu. Das Hörfunk-Feature liefert Antworten und nun viel Spaß beim Zuhören. Hashtag Literatur – Bücher in der digitalen Welt – Teil 1 des Features von Lena Köhler und Marlin Merkle.
Aber vor allem finde ich also ganz dramatisch tatsächlich, wenn das stimmt, was man so hört, wie es in den Schulen zugeht und wie schwierig das geworden ist, Kinder heutzutage noch zur Konzentration zu bringen und Kindern irgendwie auch ein Buch in die Hand zu geben.
Ich glaube, unsere größte Herausforderung wird auch die sein, wieder unsere Konzentration zurückzugewinnen. Denn durch die Nutzung von sozialen Medien und anderen Medien sinkt unsere Aufmerksamkeitsspanne.
Also wir rutschen ja auch Jahr für Jahr immer weiter runter im Ranking. Und wenn ich dann halt jetzt schon höre und lese, dass viele in der Grundschule, in der 4. Klasse, weiß ich was, noch nicht mal irgendwie eine Seite fehlerfrei lesen können, dann ist da natürlich ein extremer Verlust feststellbar.
Hashtag Literatur. Bücher in einer digitalen Welt. Ein Feature von Lena Köhler
und Marlin Merkle. Wir berichten über die aktuelle Lage im Buchmarkt, über Trends wie Bookstagram oder BookTok und mögliche Entwicklungen in der Zukunft. Ihr seid BuchliebhaberInnen, GelegenheitsleserInnen oder sogar selbst in der Buchbranche tätig? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir geben euch Einblicke in aktuelle und mögliche Entwicklungen, wollen Probleme aufzeigen und erkunden, wo Handlungsbedarf besteht.
Wir sind Lena und Marlin. Kennengelernt haben wir uns an der Uni Tübingen. Dort studieren wir Medienwissenschaft. In unserer Stammkneipe beschlossen wir bei einem Glas Wein, gemeinsam ein Feature über Bücher zu produzieren. Warum? Weil wir Bücher lieben und leidenschaftliche Leserinnen sind. Wir wollen genauer hinschauen. Wie existieren Bücher in unserer modernen und zunehmend digitalen Welt? Wir merken schnell, nicht nur die Digitalisierung, auch der Klimawandel, Corona und der Krieg beeinflussen die Buchbranche. TikTok, Instagram, Wattpad und Self-Publishing – es hat sich viel verändert und wird es auch in Zukunft noch. Was für Auswirkungen haben all diese Veränderungen, die Krisen und der Wandel? Genau diese Fragen versuchen wir in den 4 Folgen zu beantworten. Wir gehen los und sprechen mit verschiedenen ExpertInnen aus der Buchbranche. In dieser Folge geht es um die Nutzung von Büchern. Wie lesen Menschen? Wie werden Menschen in Zukunft lesen? Hörbücher, Netflix Book Club, 24 Stunden Reading Challenge. Und was wird es noch alles geben?
Das Lesen, so wie wir es heute kennen, würde es ohne eine bahnbrechende Erfindung nicht geben. Den Buchdruck. Mitte des 15. Jahrhunderts erfindet Johannes Gutenberg in Mainz den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern. Davor gibt es nur handschriftliche Texte, vorwiegend religiös, aufwendig produziert, unglaublich wertvoll und daher nichts, was sich alle leisten können. Und ohnehin, die wenigsten Menschen in dieser Zeit können überhaupt lesen und schreiben. Der Buchdruck ist wegbereitend, innovativ und macht es möglich, dass Bücher zu verschiedensten Themen endlich auch in größeren Auflagen hergestellt werden. Die Menschen lernen nach und nach das Lesen und Schreiben und fangen an, sich zu bilden. Die Erfindung des Buchdrucks ist daher ohne Zweifel eine der wichtigsten Errungenschaften der Menschheit. Die Geschichte des Lesens ist extrem jung. ebenso wie die Bedeutung des Lesens überhaupt, wenn man sich die Existenz der Welt und die der Menschheit anschaut. Aber wie wird zu Gutenbergs Zeiten eigentlich gelesen und mit Büchern umgegangen? Welchen Stellenwert haben sie damals gehabt? Im Mittelalter können die wenigsten Menschen lesen und schreiben. Dafür besteht einfach keine Notwendigkeit. Die Rezeption von Literatur findet meist mündlich statt. Bis ins 18. Jahrhundert hinein ist Lesen ein sozialer Akt, wobei eine Person den anderen vorliest. Damals war das meistens der Hausvater und das meistens aus der Bibel, denn bei Büchern stehen Moral und Lehre im Vordergrund. Erst mit Aufkommen der Spätaufklärung im 18. Jahrhundert verfolgen die Menschen das Ziel, selbst zu lesen. Und jetzt nicht mehr nur, um sich zu bilden, sondern auch, um dabei Spaß zu haben. Romane sind in dieser Zeit sehr beliebt. Eine richtige Leserevolution bricht aus. Jetzt ist es modern, sich auch allein mit einem Buch zurückzuziehen. Im Haus oder in der Natur. Wir treffen Heinrich Riedmüller, Mitinhaber der bekannten Buchhandlung Osiander und ehemaliger Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. In der Unternehmenszentrale in Tübingen sitzen wir einem Mann Ende 60 gegenüber. Er ist schlank, grauhaarig, trägt eine Brille und lächelt freundlich. Er sagt uns:
Bücher lesen und lesen überhaupt war immer schon was nur von Minderheiten. Ganz früher waren es die Mönche, die lesen konnten. Und dann ist es eigentlich erst so im 19. Jahrhundert durch ein Aufkommen, Erstarken des Bürgertums und Lesegesellschaften und so. Da gab es dann schon die ersten Volksbücher auch. Und dann wurde, sag mal, der Markt noch mehr demokratisiert, so in der Bundesrepublik, so nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man Taschenbuchreihen rausgebracht hat und wo Bücher immer billiger geworden sind und auch zu einem richtigen Massenartikel geworden sind.
Lesen sei also schon immer eine Randbeschäftigung gewesen. Nur ein kleiner Teil der Menschen lese in der Freizeit.
Wir haben einen kurzen Einblick in die Geschichte des Lesens bekommen. Aber wie lesen Menschen heute? Und lesen sie überhaupt noch? Denn neben den Büchern kämpfen ja noch viele weitere Freizeitangebote um unsere Aufmerksamkeit. Wir haben heute eine unglaubliche Anzahl an Möglichkeiten, unsere Freizeit zu gestalten. Während Corona hat sich auch noch die durchschnittliche Bildschirmzeit erhöht, von 8 auf 10 Stunden am Tag. Da bleibt nicht viel Zeit für Analoges. Aber können sich Bücher wirklich gar nicht gegen Netflix, Instagram und Co. durchsetzen?
Natürlich stehen wir in einem immer größeren Wettbewerb mit Netflix und der Zeit. Ich glaube, das ist so überhaupt der größte, oder das Buhlen um die Zeit des Menschen. Das spielt wahrscheinlich, das ist das Entscheidende schlechthin. Aber ja, das Buch ist auch schon so oft totgesagt worden, also als man das Radio kam und dann kam das Fernsehen, hat man auch gesagt, jetzt hat jeder ein Fernsehapparat zu Hause, wird nicht mehr gelesen, große Filme in den Kinos und trotzdem wird weiterhin gelesen.
Bücher konnten sich bisher gegen ihre Konkurrenz behaupten, die wird aber immer größer. Sönke Schulz ist Gründer und Geschäftsführer von Tredition, einem Self-Publishing-Anbieter, und er weiß genau, wie das vor der Etablierung des privaten Fernsehens 1984 war. Via Zoom sprechen wir mit einem höchst motivierten Unternehmer mit blonden Haaren, auffallend freundlichem Lächeln und lockerer Kleidung.
Früher konntest du zwischen ARD und ZDF und dem dritten Regionalprogramm im Fernsehen dich entscheiden und die haben auch um 12 Uhr Sendeschluss gemacht. Und wenn du nicht gucken wolltest, was in den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern war, dann hast du dich hingesetzt und hast ein Gesellschaftsspiel gespielt oder hast ein Buch gelesen. Punkt, das war's. Mehr hattest du nicht zur Verfügung. Dann kam irgendwann auf einmal 5 Privatsender dazu und dann hattest du schon mehr Auswahl. Und jetzt hast du quasi jeden filmischen Content zu jedem Zeitpunkt auf jedem Gerät zur Verfügung für einen denkbar günstigen Abo-Monatspreis.
Die Auswahl ist riesig. Kein Wunder, entscheiden wir uns so oft für die leichte Unterhaltung.
Wenn ich ein Buch lese, dann kann ich das ja nicht nur konsumieren, sondern ich muss mich ja dann ein Stück weit auseinandersetzen. Und es ist ja eine gewisse intellektuelle Herausforderung, die damit verbunden ist. Es ist eigentlich ein Zwiegespräch zwischen Autor und Leser. Das habe ich in der Intensität sonst in anderen Medien meiner Ansicht nach nicht. Und vor allem, es ist einfach eine Herausforderung, ein Buch zu lesen. Ja, nicht so ganz einfach. Gell? Man muss ja sich konzentrieren, man muss dabei bleiben, man muss irgendwie versuchen, auch den Inhalt zu verstehen.
Die leichte Unterhaltung auf Netflix, Social Media und Co. ist bequem, aber hat auch ihren Preis. Und zwar nichts Geringeres als unsere Aufmerksamkeitsspanne. Langfristig profitieren wir eher von der Leseanstrengung, wie uns Evelyn Unterfrauner sagt. Sie ist Social Media und Verlagsexpertin und Gründerin der Marketingagentur Nonstop Creating. Wir treffen sie zum Zoom-Gespräch. Uns sitzt eine junge Unternehmerin gegenüber. Sie hat schwarze Haare, trägt ein schickes Outfit und eine markante schwarze Brille. Wir sind nicht ihr erstes Interview an diesem Tag.
Ich glaube, unsere größte Herausforderung wird auch die sein, wieder unsere Konzentration zurückzugewinnen. Denn durch die Nutzung von sozialen Medien und anderen Medien sinkt unsere Aufmerksamkeitsspanne, unsere Konzentrationsfähigkeit schwindet und wir müssen aktiv einfach Wege einschlagen, um im Gehirn fit zu bleiben. Und da ist Lesen definitiv ein guter Weg dafür. Gerade in diesem Kontext Self-Care, Achtsamkeit, passt das wieder gut rein, zu sagen, das Lesen als etwas, was man für sich tut, zu sehen, was mir gut tut. Und das ist auch so ein bisschen mein Credo.
Sich beim Fernsehen berieseln lassen ist nun mal einfacher. Im Gegensatz dazu müssen wir beim Lesen aktiv sein, einzelne Buchstaben erkennen und Wörter lesen, um zusammenhängende Texte zu verstehen. Das muss man erstmal lernen.
Lesen hat ja immer was mit Bildung zu tun. Und Deutschland ist ja ein extrem reiches Land und wir machen ja den ganz großen Fehler, dass wir, wo wir doch keine Bodenschätze haben, viel zu wenig in Bildung investieren. Also wir rutschen ja auch Jahr für Jahr immer weiter runter im Ranking. Und wenn ich dann halt jetzt schon höre und lese, dass viele in der Grundschule, in der vierten Klasse, weiß ich was, noch nicht mal irgendwie eine Seite fehlerfrei lesen können, dann ist da natürlich ein extremer Verlust feststellbar. Woher das jetzt kommt, das hat sicherlich was mit Migration zu tun, das hat was mit Social Media zu tun. Wenn man halt so, weiß man ja selber, wenn man da online unterwegs ist, achtet man weder auf Rechtschreibung noch auf Grammatik und hat auch neue Wortschöpfungen und weiß ich was alles. Also ist alles so ein Stück weit natürlich schneller und oberflächlicher geworden. Und das hängt, ja, das ist natürlich eine Gefahr fürs Lesen insgesamt. Aber vor allem finde ich also ganz dramatisch tatsächlich, wenn das stimmt, was man so hört, wie es in den Schulen zugeht und wie schwierig das geworden ist, Kinder heutzutage noch zur Konzentration zu bringen und Kindern irgendwie auch ein Buch in die Hand zu geben.
Das klingt dramatisch und ist es auch. Nach einer Studie der Internationalen Grundschulleseuntersuchung können fast 19% der 10-Jährigen in Deutschland nicht so lesen, dass sie den Text dabei auch verstehen. Eine enorme Zahl, wenn man bedenkt, dass Lesen nur in der Grundschule gelehrt und in den weiterführenden Schulen dann vorausgesetzt wird. Kinder, die also in der Grundschule nicht lernen, beim Lesen auch zu verstehen, haben es später schwer. Denn Lesen ist noch immer essentiell für die Teilhabe an der Gesellschaft. Darüber wollen wir mit einem Experten sprechen und besuchen die Eduard-Mörike-Grundschule in Ulm. Seit 7 Jahren ist Benjamin Böhm Schulrektor, seit 1,5 Jahren hier an der Ulmer Grundschule. Wir setzen uns in ein Nebenzimmer seines Büros und fragen ihn, ob das Leseverständnis ein Problem ist.
Dass das Leseverständnis eine große Schwierigkeit ist, ja, kann ich absolut bestätigen und unterschreiben.
Wir haben uns gefragt, was denn dagegen getan wird. Benjamin Böhm nennt verschiedene Kriterien.
Wir haben tatsächlich jetzt im Rahmen unserer Elternarbeit wurde auf Initiative der Eltern und der Lehrerschaft ein Leseraum mit eingerichtet, der komplett neu gestaltet wird. Dafür haben wir einen Raum freigeräumt, der mit Sitzgelegenheiten, also gemütlichen Sitzgelegenheiten, Bücherregalen und eben auch entsprechenden Büchern, die Kinder sich ausgesucht haben. Also die Kinder wurden hier in der Schule abgefragt, welche Bücherwünsche sie hätten, was sie gerne lesen würden hier an der Schule, gekoppelt mit Fachbüchern, also kinderaltersentsprechenden Fachbüchern, die hier mit eingekauft werden. Dann werden feste Lesezeiten hier mit verankert, in denen die Kinder eben Zeit haben zum Lesen. Es wird viel vorgelesen in den Klassen. Wir haben jedes Jahr eine Autorenlesung hier bei uns an der Schule, an der wir Kinderbuchautoren mit einladen, die dann eben ihre Werke vorstellen.
Benjamin Böhm sagt, Lesen sollte schon sehr viel früher beginnen.
Es gibt mittlerweile ja auch Kindergärten, die sich ein Leseprofil, sich einem Leseprofil verschrieben haben, die das mit anwenden, die großen Wert darauf legen, dass die Kinder lesen, dass Kindergärten oder auch die Krippen Ausflüge an die örtlichen Büchereien dann machen, da die Kinder nochmal ans Medienbuch rangeführt werden. Wir als Grundschule hier führen das fort, dass wir mit den Kindern Ausflüge in die Stadtbücherei machen, dass sie an das Medium herangeführt werden, dass sie den Wert des Buchs einfach auch verstehen und kennenlernen.
Wir fragen ihn am Ende des Interviews, welche Rolle die Erwachsenen im privaten Kontext spielen.
Wenn ich Kinder habe, die das Medium Buch oder die Lesekompetenz von zu Hause aus nicht vermittelt bekommen, weil da ein Desinteresse besteht oder mangelnde Zeit, Gründe gibt es da mehr als genug, dann kann das eine Einrichtung, eine Schule, ein Kindergarten nur bedingt auffangen. Wenn ich Kinder aus bildungsfernen Hintergründen habe, dann ist es äußerst schwierig, da über Motivation zu gehen, damit da wirklich Anreize geschaffen werden. Also die Grundlagen werden im Kleinkindalter gelegt.
Damit Kinder auch zu Hause schon an Bücher herangeführt werden, lassen sich viele Einrichtungen außerhalb der Schulen etwas einfallen. Buchhandlungen setzen sich dafür ein, dass Kinder mehr Freude am Lesen haben. So beispielsweise auch die Buchhandlung Osiander.
Der Buchhandel macht ja da ganz viel. Also wir machen ja beispielsweise immer den Vorlesewettbewerb. Wird manchmal auch ein bisschen kritisiert, dass man Vorlesen nicht als Wettbewerb machen könnte. Aber es animiert eben doch ganz viele in Schulklassen, sich mit Büchern auseinanderzusetzen. Wir haben in unseren ganz vielen Buchhandlungen laden wir auch immer Schulklassen ein, also Grundschulklassen. Und da stellt man dann fest, dass viele Kinder noch nicht ein einziges Mal in einer Buchhandlung gewesen sind. Also man versucht da die Schwellenangst ziemlich weit runter zu dimpen und Kinder und Jugendliche in Familien zu erreichen. Da macht der Buchhandel extrem viel. Stiftung Lesen gibt es ja, die von den Bibliotheken und von der Zeit organisiert werden. Vorlesetag, der einmal im Jahr ausgerufen wird, wo man versucht, möglichst viele Prominente zu finden, die vorlesen. Wir machen hier in Tübingen und in vielen Buchhandlungen auch richtige Veranstaltungsprogramme, eine Kinderbuchwoche. Also wir versuchen schon als Buchhandlung da unseren Teil beizutragen, dass also zumindest das alles niederschwellig bleibt und dass jeder, der will, entweder in der Bibliothek oder eben in der Buchhandlung auch zu Büchern kommt.
Es gibt also ziemlich viele Angebote für Kinder. Entscheidend ist aber immer noch die Initiative der Eltern und welche Rolle Bücher im Elternhaus spielen.
Kindern vorzulesen, was ja auch was vom Schönsten ist, wenn man Kindern vorlesen kann, das ja leider auch, gibt es ja auch im Buchhandel mittlerweile so Serien, die ich ein bisschen skeptisch sehe. Es gibt da mittlerweile so Bücher im Kinderbuchbereich, wo man irgendwie mit so einem digitalen Stift und dann Mut eine Kuh und dann Wirt ein Pferd und dann Kikerit, Kiet, da irgendein Hahn, halte ich für völlig überflüssiges Zeugs, aber es gibt viele Eltern, die das halt toll finden, wenn ihre Kinder sich auf die Art und Weise beschäftigen. Da denke ich immer, lest denen doch lieber mal was vor, wäre besser.
Vorlesen schafft Nähe zwischen Kind und Bezugsperson, erweitert den Wortschatz des Kindes, sorgt für kreative Ideen, fördert die Konzentration und macht vor allem Lust zu lesen und Lesen zu lernen.
Die Lehrerin im grauen Kostüm stürmt energisch ins Klassenzimmer. In der Hand sieht man schon von Weitem ein grelles Gelb aufblitzen. Sie marschiert aufs Lehrerpult zu und stellt ihre dunkelbraune, von Gebrauchsspuren übersäte Ledertasche auf den Tisch. Dadurch kommt dann das volle Ausmaß zum Vorschein. Da ist es. Gelb leuchtend, nicht besonders groß und auch nicht besonders dick. Wie sagt man so schön? Klein, aber oho. Ihr kennt es sicher auch. Das Reklamheft.
Du Kuppelpelz, du runzliche Sublimatpille, du wurmstichischer Sündenapfel. So reiß ich von den Schultern dein Gewand, nackt in die Sonne schleudere ich dann dein Aas. Du Hurenbett, in jeder Runzel deines Leibes nistet Unzucht.
In der Schule lesen SchülerInnen keine Trivialliteratur. Nein, Büchner, Lessing und Goethe stehen auf dem Lehrplan. Dass viele junge Menschen dadurch von Anfang an erfahren, Lesen ist anstrengend, Lesen ist etwas, zu dem man sich zwingen muss, findet auch Evelyn Unterfrauner.
Ich finde, das muss schon in der Schule anfangen, weil ganz viele sagen, ich musste in der Schule das und das lesen und Und ihnen wird so früh die Freude am Lesen genommen, weil ein Klassiker besprochen wird, den ich zum Beispiel heute auch nicht verstehen würde, obwohl ich Literaturwissenschaft studiert habe. Also ich finde, man dürfte auch in der Schule einfach so ein bisschen mainstreamigere Sachen lesen oder einfach die Leute so ein bisschen einladen, sich selbst auszusuchen, was sie gerne lesen möchten, und nicht so eine strikte Vorgabe geben, wir lesen jetzt unbedingt Faust. Da würde ich mir wirklich mehr Diversität wünschen, was Schullektüren anbelangt.
Wir müssen uns ja auch vor Augen führen, was ist das Ziel vom Gymnasium? Gymnasium möchte eine Zulassungsvoraussetzung für die Hochschule eben sein, für die universitäre Bildung. Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich der schwierigen Lektüre anzunehmen und die entsprechend sich zu erschließen und auch die Sprache zu untersuchen und die Sprache auch zu verstehen. Weil wenn ich jetzt einen Goethe lese, die Ausdrucksweise in der Literatur ist einfach nochmal eine ganz andere, wie wir jetzt hier untereinander in der Umgangssprache miteinander reden. Und das gehört meines Erachtens mit dazu.
Soweit Schulleiter Benjamin Böhm. Einer unserer Interviewpartner hat ganz besondere Vorstellungen davon, wie SchülerInnen das Lesen in Schulen schmackhaft gemacht werden soll. Uwe Kalkowski ist bekannt unter dem Namen Kaffeehaussitzer und gibt im gleichnamigen Blog Buchempfehlungen. Er ist einer der bekanntesten Blogger in Deutschland und wir freuen uns, dass er sich Zeit für uns nimmt. Aus Köln schaltet er sich zu uns ins Zoom-Meeting.
Was ich mal gehört habe, das fand ich ganz stark in Frankreich. Rund um den Prix Goncourt gibt es da halt haufenweise Aktionen in den Schulen. Es wäre so, wie wenn der Deutsche Buchpreis mit Schulen zusammenarbeiten würde, wenn es da Besuche der Kandidatinnen und Kandidaten in Schulen gäbe, wenn da Lesungen stattfinden würden, wenn sich die Deutschleistungskursklassen mit der Longlist, mit der Shortlist beschäftigen, eigene Rezensionen schreiben würden, sich oder eigene Listen zusammenstellen, dann mit den Listen abgleichen, die tatsächlich zustande kommen, dann, wenn Leute von der Jury sich bereit fänden, eine kleine Tour zu machen, mit den jeweiligen Kursen zu sprechen.
Es ist also ein wichtiges Anliegen in der Buchbranche, Kinder und überhaupt auch junge Menschen fürs Lesen zu begeistern, aus Bildungs- und Entwicklungsgründen. Was man aber auch nicht vergessen darf, auch einfach, weil es Freude bereitet und das in jedem Alter. Hineinträumen und völlig abschalten. Dieses Abtauchen und Versunkensein wird in der Wissenschaft auch als Flow-Zustand bezeichnet. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn man einer Beschäftigung nachgeht, darin völlig aufgeht, die Zeit vergisst und dabei ganz fokussiert ist. Das ist der Flow-Zustand. Typischerweise erleben das viele beim Musizieren oder beim Sport, bei der Arbeit oder beim Gaming. Warum gehen wir gerne einer Beschäftigung so intensiv nach? Weil wir dann das Gefühl bekommen, ein genaues Ziel zu haben und alles kontrollieren zu können. Und ganz einfach, weil wir dadurch Freude, Zufriedenheit und ein gutes Gefühl empfinden.
Warum lesen Menschen? Ich glaube, weil sie sich mit irgendwas ganz intensiv beschäftigen wollen und in einem Buch natürlich auch was Identitätsstiftendes finden. Also von der Unterhaltungslektüre oder von der Belletristik. Also da werden ja Themen aufgetischt, die viele Menschen einfach begeistern und in Bann ziehen. Und so ist es ja bei Sachbüchern auch.
Bevor es gleich beim Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk, auf der Wüste Welle weitergeht mit dem Feature, hören wir nun zwei Musikstücke. Als erstes den Titel Books from Boxes von Maximo Park und danach den Song Inner Cinema von Kites.
Night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled
better in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that. But I hate when conversation slips out of our grasp. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Pounding rain continued its big fall, and we decided just to write. After all, after all, the pounding rain continued its bleak fall. We decided just to write. After all.
Keeping me awake. Hold my breath, my ears against the wall. I gotta hear what you say. Can't see that I am someone. I want to be the number one. So holding you before you break.
Yeah!
mit Inner Cinema und nun geht es weiter mit dem Feature Hashtag Literatur – Bücher in der digitalen Welt von Lena Köhler und Marlin Merkle.
Jetzt wissen wir, warum wir überhaupt gerne lesen. Einfach mal in ein Buch eintauchen, dabei lernen oder sich einfach nur unterhalten lassen. Und danach? Schon immer ist das Lesen durch den Austausch ein sozialer Akt. Und diese Praxis blüht heute besonders in den Online-Communities auf. Mittlerweile ein Klassiker, der Literaturblog. Davon gibt es eine Fülle. Viele sind bunt und mädchenhaft, einige dunkel und mystisch, wie Fantasy-Welten. Meist bloggen HobbyleserInnen, oft aber auch ExpertInnen aus der Buchbranche. So führt auch Agenturgründerin Evelyn Unterfrauner ihren Literaturblog Zeit zum Lesen.
Viele gründen einen Blog aus dem eigenen Interesse heraus, dass man seine Gedanken festhalten möchte. Das war bei mir damals auch der Fall. Ich hatte einfach Lust, das, was ich gelesen habe, nochmal für mich zu reflektieren und habe das festgehalten, als wäre es mein Tagebuch. Und daher kommt ja auch dieser Ursprungsgedanke eines Blogs, eines Logbuches sozusagen, das chronologisch festzuhalten. Ich für mich habe irgendwann entschieden, mir ist es ein Anliegen, mehr Menschen zum Lesen zu bringen. Und deshalb habe ich auch angefangen, mehrere Themen auf meinem Kanal stattfinden zu lassen, um eben vielleicht über Unwege Menschen dazu zu bekommen, zu lesen. Habe den Buchclub gegründet mit einem ich wollte vor allem einen unkomplizierten Buchclub haben, bei dem sich jeder und jede irgendwie traut, auch mitzumachen, zum Teil auch einfach als stille Mitleser ohne dieses, wir müssen jetzt irgendwie auf irgendeinem Niveau über Literatur schwurbeln, weil ich da so ein bisschen mainstreamigeren Ansatz gewählt habe. Also für mich persönlich geht es auch immer sehr viel um das Gefühl. Mit welchem Gefühl beende ich ein Buch? Was spüre ich dabei? Was nehme ich dieses Mal mit? Und es ist weniger dieser Anspruch, eine möglichst neutrale, professionelle Literaturkritik zu verfassen, die bestimmten Mustern folgt, und einem Regelwerk folgt.
Auch Uwe Kalkowski hält online seine Leseerlebnisse fest. Und das schon seit 10 Jahren. Er ist ehemaliger Buchhändler und nun Produktmanager beim Eichborn Verlag, einem Tochterunternehmen von Bastei Lübbe. Als Kaffeehaussitzer ist er einer der bekanntesten Literaturblogger Deutschlands. Auch ihn treffen wir über Zoom. Aus der kleinen Kachel auf dem Bildschirm strahlt uns ein sympathischer Buchliebhaber mit dunklen Haaren und Brille an.
Es ist so ein richtigen Teil meines Lebens geworden. Mir macht es einfach unglaublich Spaß. Und ich liebe es, Leute für Bücher zu begeistern, die ich selber halt toll finde. Es war schon so, bevor ich Buchhändler wurde, meine Buchhändlerzeit sowieso. Und wenn ich von einem Buch begeistert bin, dann möchte ich mich am liebsten auf die Straße stellen mit Megafon und alle Leute dazu bringen, genau dieses Buch zu lesen. Deswegen, ich würde mich auch nie als Literaturkritiker sehen, sondern eher als Buchbegeisterer.
Die Vielfalt ist groß. Es gibt Blogs, in denen über Blogs geschrieben wird, Rezensionen, die Rezensionen rezensieren. Das Spielfeld ist extrem weit, die Möglichkeiten schier grenzenlos. Bücher sind nicht mehr nur Bücher. Erst wenn man über sie spricht, entfalten sie ihr volles Potenzial. Und wo besonders viel über sie gesprochen wird? In den sozialen Netzwerken. Bookstagram, Booktube und Booktok – Subcommunities innerhalb der sozialen Netzwerke, die sich mit Büchern beschäftigen. Diese Kreise feiern und lieben das gedruckte Buch, zelebrieren und romantisieren es. Uns kommt es so vor, als wäre der Content rund um das gedruckte Buch in den sozialen Medien gerade richtig im Trend. Wir suchen auf Instagram nach dem Hashtag Literatur und finden 575.000 Posts. 3 Bücher liegen auf einem Holztisch, darüber die Kaffeetasse, rechts daneben das Notebook, von oben fotografiert. Eine typische Inszenierung für einen Bookstagram-Post. Also Buchcontent auf Instagram. Auf TikTok verzeichnet der Hashtag BookTok etwa 118 Milliarden Videoaufrufe. Eine so enorme Zahl, dass die Communities merklich Einfluss auf den Buchhandel nehmen. Auch einige Buchhandlungen und Verlage sind inzwischen selbst auf TikTok vertreten. Wie groß der Einfluss ist, zeigt auch die Tatsache, dass die inzwischen umstrittene Plattform TikTok 2022 auf der Frankfurter Buchmesse sogar als offizieller Partner vertreten war.
Jedes Jahr finden in den verschiedensten Ländern Buchmessen statt, damit sich die Branche über den aktuellen Buchmarkt informieren und ins Gespräch kommen kann. Die größte Buchmesse findet bei uns in Deutschland statt. Nach der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg in Mainz um 1450 etabliert sich das nur wenige Kilometer entfernte Frankfurt als der zentrale Umschlagsort für Bücher. Die Frankfurter Buchmesse mit moderner Prägung öffnet in ihrer heutigen Form seit 1949 die Türen und das mittlerweile für mehr als 7000 AusstellerInnen aus etwa 100 Ländern. Im Vorpandemiejahr 2019 kamen rund 300.000 BesucherInnen nach Frankfurt. Nach den ersten Veranstaltungstagen für die FachbesucherInnen darf am Wochenende auch das Privatpublikum auf das Messegelände, um dort unterhaltsame Stunden rund ums Buch zu verbringen. Lesungen, Signierstunden und Vorträge. Vom Cosplayer bis zum Businessman. Sie alle treffen sich in Frankfurt und für jeden ist etwas dabei. Verbunden durch die Leidenschaft fürs Buch. Die Frankfurter Buchmesse ist außerdem Schauplatz von wichtigen Preisverleihungen. So wird zum Beispiel am Tag vor Messebeginn der Deutsche Buchpreis verliehen, der den deutschsprachigen Roman des Jahres auszeichnet. Und auch am letzten Tag der Buchmesse findet eine bemerkenswerte Tradition statt. An diesem Tag wird der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Dieser gehört zu den bedeutendsten Kulturpreisen Deutschlands und wird schon seit 1950 durch den Börsenverein des deutschen Buchhandels vergeben. Damit werden AutorInnen ausgezeichnet, die mit ihren Büchern zu Menschlichkeit, Frieden und gegenseitigem Verständnis beitragen.
Am liebsten sprechen die Communities über Fantasy, Romance und Drama. Sie zelebrieren das Lesen und inszenieren Literatur als Kunst. Kreativität steht hier im Fokus. UserInnen halten Bücher in die Kameras, tanzend zu Musik mit einem Glas Wein in der Hand. Inhalten und Formen sind hier keine Grenzen mehr gesetzt. Mit dem berühmten literarischen Quartett aus dem Fernsehen hat das nicht mehr viel zu tun. Die NutzerInnen brechen aus altbekannten Bahnen aus. Sie sprechen nicht stock und steif über den literarischen Kanon, sondern innovativ und unterhaltsam über das neue Lieblingsbuch.
Und natürlich durch Trends wie BookTok, was gerade in aller Munde ist, das zahlt natürlich auf das Image vom Lesen ein, ne? Weil wenn junge Menschen zeigen, wie emotional sie beim Lesen sind, mit welcher Passion sie da dahinter stehen, es auch noch plattformgerecht cool aufbereiten, dann kann das dem Image des Lesens eigentlich nur helfen und mehr Menschen dazu bewegen, auch mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen.
Wie emotional junge Menschen beim Lesen sind, wird auch in den vielen Videoblogs, sogenannten Vlogs, deutlich. 24 Stunden Lesemarathons sind hier keine Seltenheit. Worum es dabei geht? Die YouTuberInnen halten den Tag fest, an dem sie sich nichts anderes als Lesen vornehmen. Die Community ist quasi immer dabei, bei der Buchauswahl, beim Fast-Einschlafen nachts um 3 und beim letzten Lesesprint kurz vor dem Ziel. Uns fällt auf, Lesemonat oder On-Haul, Formate wie diese sind auf fast jedem Buch-Channel zu finden. Thema sind meistens die aktuellen Bestseller und das ist nicht nur auf YouTube so.
Ich finde es auf Instagram, also auf Bookstagram, eine riesengroße Range von Austauschbarkeit. Ich finde, es gibt so viele Bookstagram-Accounts, die sehr ähnlich aussehen, die ähnliche Texte schreiben. Mir ist es meistens ein bisschen zu kurz. Mir ist es klar, dass manche Bücher einfach auch so einen Trend verursachen und jeder möchte halt mal zeigen, dass er es auch gelesen hat. Aber als Leser geht es mir oft so, wenn ich von einem Buch zu viel höre, habe ich irgendwann gar keine Lust mehr, selber zu lesen, weil ich immer denke, ich habe jetzt alle Aspekte schon mal gehört oder so.
Auch wenn für manche der Inhalt nicht vielfältig ist, die NutzerInnen sind es allemal. So sind zum Beispiel viele AutorInnen auf Social Media unterwegs, wie Maria Nicolai. Sie ist vor allem bekannt für ihre historische Reihe über die Schokoladenvilla in Stuttgart. Wir haben Maria zu uns nach Hause eingeladen. Es ist Winter. Wir legen Holz in den Ofen und setzen uns dann an den Esstisch vor dem leuchtenden, warmen Feuer.
Ich war sehr positiv überrascht, dass dieses Produkt Buch dort sehr gehypt wird und dass die eine ganz eigene Art haben, damit umzugehen und es eben in diese neuen Welten zu überführen. Und deswegen sehe ich das eigentlich sehr, sehr, sehr positiv. Sie sind natürlich viel im Bereich New Adult unterwegs oder auch Fantasy. Das ist das, was die jungen Leute lesen. Aber es sind ja auch die Leser von morgen. Und für mich persönlich ist es eigentlich eine Chance, mich direkt mit meinen Leserinnen und Lesern auszutauschen. Und ich bin da eigentlich auch sehr aktiv. Es macht mir auch Spaß. Also ich finde das eigentlich eine Bereicherung und eine gute Möglichkeit, als Autorin auch direkt mit den Lesern, den Leserinnen der Community in Kontakt zu treten. Das finde ich Ich finde es gut, aber ich weiß, dass es nicht jedem Autor, jeder Autorin leicht fällt. Das ist unterschiedlich.
Die Self-Publishing-Autorin Monika Pfundmeier ist eine der erfolgreichsten in Deutschland. Dafür hat sie sogar schon mehrere Auszeichnungen bekommen. Unter anderem 2018 den Deutschen Self-Publishing-Preis für ihr Buch Löwenblut. Sie setzt sich außerdem auf politische Ebene für AutorInnenrechte ein. In Zoom ploppt ihr Fenster auf und sie schaut uns strahlend und motiviert an. Wir versinken für knapp 2 Stunden im Gespräch. Monika Pfundmeier profitiert von der Inspiration in den Netzwerken.
Ich bin aufgewachsen in einer Welt, in einer Struktur, die mich geprägt hat und die natürlich auch meinen Blick auf die Welt geprägt hat. Und in den letzten Jahren und vor allem seit ich schreibe, hat sich mein Blick geöffnet durch den Austausch mit Kolleginnen, aber auch durch das, was in den Communities eben diskutiert wird, durch das, wie die Darstellung von Frauen zum Beispiel auch diskutiert wird. Und da muss ich auch ganz klar sagen, für mich ist es ein absolutes, mega gutes Learning, einfach auch zu merken, dass auch anderen Menschen enorm wichtig ist, wie Frauenfiguren dargestellt werden oder wie Konflikte dargestellt werden. Und mir ist es beispielsweise auch wichtig, einen Weg aufzuzeigen, wie man Konflikte besser miteinander lösen kann.
Nähe zu den Lesenden, Inspirationsquelle und gleichzeitig Marketinginstrument. Social Media bietet den AutorInnen eine Bühne. Sie treten als Persönlichkeit oft sogar losgelöst von ihrem Buch auf.
Man kann sich in einem Themenbereich vielleicht als Expert oder Expertin positionieren oder man kann sich einfach einem Thema etwas mehr widmen, sodass der Account von dieser Person eher themenbezogen ist und man diese Person als solche kennenlernt, mit ihren Werten, mit ihrer Haltung. Das ist auch etwas, was sich viele erwarten heute auf Social Media, dass man Haltung zeigt. Man möchte sich vielleicht auch mit Menschen verbinden und das Buch dann eben eher in den Hintergrund rückt. Ich meine, wenn dann ein neues Buch da ist, dann darf das auch gerne der Protagonist auf dem Kanal sein. Aber was macht man dann das restliche Jahr über?
AutorInnen tummeln sich in Talkshows, sitzen bei BooktuberInnen vor der Kamera, sammeln FollowerInnen und möchten, wie der Schweizer Star-Autor Martin Suter sagt, die Selena Gomez der Literaturwelt werden. Der Beruf und vor allem die Rolle der AutorIn scheint sich zu verändern. Vor allem durch Social Media rücken sie immer mehr in den Vordergrund und teilen sich das Rampenlicht mit ihrem Werk. Neben Instagram, YouTube und TikTok florieren auch nach wie vor Lesekreise. Vor allem seit der Pandemie. Jetzt ist der Buchclub natürlich nicht mehr nur analog, Ü50 und im Stuhlkreis, sondern online und mit Mitgliedern auf der ganzen Welt. Auch viele Prominente schließen sich dem Trend an und gründen ihren Literaturclub. So beispielsweise die Schauspielerinnen Reese Witherspoon und Emma Watson oder auch die Tennisspielerin Andrea Petkovic. Als Gastgeberin eines ganz neuen Buchclubs tritt die Schauspielerin Uzo Aduba auf. Sie ist bekannt für ihre Rolle in der Netflix-Produktion Orange is the New Black. Netflix reagiert auf den Hype um Serien, die auf Büchern basieren und von jungen Serien-Junkies geradezu gesuchtet werden. Deshalb starten sie den Netflix Book Club. Hier sollen die NutzerInnen als Erste erfahren, welche neuen Serien erscheinen, die auf Grundlage eines Buchs basieren. Auf der offiziellen Seite des Buchclubs sagt die Gastgeberin Uzo Aduba:
I'm so excited to bring you an ever-evolving curated collection of newly adapted books that you will then get to watch on Netflix soon after. You'll also be able to explore the literature behind films and shows you've already watched and maybe didn't even know started as words on a page.
Der Netflix Book Club verspricht außerdem, kein gewöhnlicher Buchclub zu sein. Es gäbe keine Verpflichtungen, keine Hausaufgaben und vor allem keine Pflichtlektüre. Er sei nur zur Unterhaltung da. Wir fragen uns, ob damit der Zwang des Lesens in Bildungseinrichtungen angesprochen wird, den SchülerInnen oft negativ empfinden. Netflix ist gewaltig. Welche Macht die Filmproduktion und der Streaming-Anbieter haben, wird deutlich, wenn man sich nur beispielsweise die Verfilmung der Bridgerton-Bücher ansieht. Die Netflix-Serie katapultiert Julia Quinns Bücher, die es schon lange davor gab, erneut in Bestsellerhöhen und macht sie bekannter als je zuvor. Neben Social Media gibt es aber auch Plattformen, die ausschließlich für den Austausch über Bücher gedacht sind. Es sind richtige Buchbubbles. Die größte Plattform für Literaturempfehlungen ist Goodreads. 2020 hat sie um die 90 Millionen NutzerInnen. Die können Bücher an Freunde weiterempfehlen, andere Leseeindrücke erfahren oder sich Bücher durch Algorithmen vorschlagen lassen. Sie können bei jedem Buch sehen, wie viele andere NutzerInnen es gerade im Moment lesen oder es sich noch vorgenommen haben. Durch Lese-Challenges werden die NutzerInnen motiviert, eine bestimmte Anzahl an Büchern im Jahr zu lesen. Außerdem verleiht Goodreads jährlich Awards an die besten Bücher in verschiedenen Kategorien, wie Fiction, Thriller, Fantasy oder Young Adult. Auf der Plattform diskutieren die LeserInnen auch fleißig. Es gibt beispielsweise über den 7. Harry Potter Teil 1051 verschiedene Diskussionsthemen mit bis zu 500 Kommentaren darüber, ob Voldemort einem leid tun sollte, warum Hermine nervt oder auch die Diskussion über Dumbledores Sexualität. Die Frage, ob er homosexuell sei, beschäftigt wohl viele.
Obwohl es sie schon ewig gibt, schlagen sie erst jetzt so richtig den Erfolgskurs ein. Hörbücher. Das Audiogeschäft boomt. Vom Hörspiel auf der Kassette bis hin zu aktuellen Bestsellern oder Klassikern auf dem Smartphone. Geschichten zu hören ist immer alltagstauglicher geworden. Während der Autofahrt, der Kehrwoche oder beim Joggen. Vor allem seit Corona steigt die Zahl der Menschen, die Angebote von Podcast- und Hörbuchstreaming-Diensten wie Audible oder BookBeat für sich entdecken. 2022 konsumieren nicht weniger als 2,5 Millionen Menschen mehrmals in der Woche Hörbücher. Ihre Beliebtheit liegt wohl vor allem daran, dass man sie so unkompliziert nebenher laufen lassen kann. Oder dass sie unsere von Displays ermüdeten Augen schonen. Etwas anderes könnte dabei aber auch eine Rolle spielen. Eine Studie des University College in London belegt, dass der Hörsinn unsere Fantasie mehr anregt, als wenn wir etwas sehen. Das heißt, wenn wir Geschichten hören, dann erhöht das unsere emotionale Beteiligung sogar mehr, als wenn wir das Erzählte als Film erleben. Hörbücher oder Podcasts lassen uns Geschichten also auf eine ganz andere Art erleben als unsere sonst so visuell geprägte Medienlandschaft. Dieser Trend sorgt teilweise schon für einen umgekehrten Prozess. Sein Thriller Auris hat Bestsellerautor Sebastian Fitzek sogar zuerst für die Audio-Umsetzung entworfen. Von bekannten SchauspielerInnen gesprochen, war vor allem das Hörspiel des Buchs ein Riesenerfolg.
Hauptsächlich gedruckte Bücher oder E-Books?
Nee, E-Books, für denen halte ich gar nichts. Also praktisch den Mensch und den Buch wie früher halt. Also ganz auf jeden Fall. Ich finde so ein Buch, das schlägt man auf, dann hört man auf und legt was rein. Das ist halt ein bisschen nostalgisch. Ich bin halt ein bisschen mehr so auf alt, ein bisschen anders eingestellt. Und das ist mir lieber als so ein Tablet vor sich hier halt.
Gedruckte oder manchmal auch ja, also gedruckt. Klassisch.
Ich lese Bücher, also jetzt im Vergleich zu Hörbüchern mag ich sie lieber, weil ich dann was Haptisches habe.
Seit gut 20 Jahren gibt es bei uns nun nicht mehr nur gedruckte Bücher zu kaufen, sondern auch E-Reader. Unsere kleine Umfrage an einem Samstagmittag in Tübingen bestätigt, gedruckte Bücher sind beliebter als E-Books. Das stimmt auch mit den Zahlen überein. 2021 machte der Umsatzanteil der E-Books im deutschen Publikumsmarkt nur 5,7% aus. Obwohl es zu Beginn vielversprechende Prophezeiungen zum Erfolg des E-Readers gibt, ist das in dem Maß nie eingetreten.
Naja, das wird ja schon seit langer Zeit irgendwie prophezeit, dass das gedruckte Buch verschwinden sollte, dass der E-Book-Anteil steigen würde. Doch soweit ich mich erinnern kann, aus Verlagsstatistiken hält sich das gedruckte Buch eigentlich relativ konstant und dieser prophezeite Boom des E-Books ist eigentlich nicht eingetreten. Für mich persönlich, also es ist natürlich, wie soll ich sagen, das Lesen an sich wird ja auch immer noch ein bisschen romantisiert und immer mit dem haptischen Buch dargestellt. Also wenn wir uns Buchwerbung angucken, dann sieht man immer das Buch in der Hand und kaum jemand, also in der Werbewelt wird das jetzt nicht mit einem E-Book dargestellt.
Wir fragen unseren Experten Sönke Schulz, warum der Boom der E-Books nicht eingetreten ist.
Weil man es überhaupt nicht geschafft hat, aus dem Digitalen eine neue Wertschöpfung zu machen. Stattdessen hat man nur das, was Print ist, hat man jetzt auf ein Lesegerät gepackt. Aber die ganzen Chancen, die damit verbunden sind, mit Multimedialität, mit Interaktivität, die hat man nicht genutzt, sondern es ist eigentlich genau dasselbe, nur dass man das auf eine Mattscheibe gepackt hat.
Was wir außerdem bei unseren Gesprächen mit den Tübinger PassantInnen erfahren haben, die meisten argumentieren gegen den E-Reader, weil sie darauf nicht gut lesen können und sich weniger merken können. Bei unserer Recherche stoßen wir aber auf eine Studie mit überraschenden Erkenntnissen. Entgegen dem allgemeinen Vorurteil, dass LeserInnen Texte auf Bildschirmen schlechter lesen und behalten können, kommt eine Lesestudie der Uni Mainz aus dem Jahr 2013 zu dem Ergebnis, dass LeserInnen die digitalen Inhalte mindestens gleich gut aufnehmen. Ältere Menschen können digital sogar besser lesen. Der Grund dafür? Ein stärkerer Kontrast, durch den sich die Buchstaben besser vom Hintergrund abheben. Dabei hat die elektronische Variante des Buchs eigentlich viele Vorteile, die die gedruckte nicht hat. Der E-Reader ist klein, leicht, man kann damit im Dunkeln lesen und hat unbegrenzt viele Bücher dabei. Und der E-Reader hat das Potenzial, barrierefrei zu sein. Das ist vor allem für LeserInnen mit Sehbeeinträchtigung eine große Hilfe. Eine Auswahl an barrierefreien, gedruckten Büchern ist nämlich kaum vorhanden. Das ist auch dem Gründer des Self-Publishing-Unternehmens Sönke Schulz ein Anliegen.
Wir sind der einzige Dienstleister, der im gedruckten Buch Großschriftausgaben rausbringt. Also wiederum nicht wir bringen es raus, sondern ein Autor kann sich dafür entscheiden, mehrere Buchtypen gleichzeitig zu veröffentlichen. Und Großschrift ist ein Produkt, was sich an den unheimlich wachsenden Markt der Menschen ab 50 ungefähr wendet, die einfach kurzsichtig sind. Die Alterskurzsichtigkeit ist echt viel. Und dann haben wir mal vor 2-3 Jahren oder so, haben wir mal eine Marktforschung gemacht und festgestellt, dass weniger als 1% aller lieferbaren Bücher in einer Großschriftausgabe zur Verfügung stehen.
Der prophezeite Boom des E-Books bleibt also noch aus. Die Menschen lesen ihren Roman einfach lieber analog, in Form eines Buchs zum Anfassen und nicht auf dem E-Reader. Wo sie allerdings gerne digital lesen? Auf dem Smartphone.
Ein Beispiel dafür ist Blinkist. Die UserInnen können hier die sogenannten Blinks nutzen. Das sind Kernaussagen von Sachbüchern, in circa 15 Minuten zusammengefasst. Man kann sie entweder lesen oder in Podcast-Form hören. Die Bücher, um die es geht? 5500 Sachbücher über die persönliche Entwicklung, Psychologie, Achtsamkeit, Karriere und vieles mehr. Das passt natürlich zu unserem Credo. Schnell und kurzweilig. In unserem vollgepackten Alltag ist das optimal. Es geht einfach und nebenbei. Und es ist im Vergleich zum Preis der tatsächlichen Bücher auch noch günstig. Die Blinks kann man für unter 10 Euro pro Monat unbegrenzt hören oder lesen.
Im Mai 2021 verabschiedet der Bundestag ein Gesetz mit dem Ziel, E-Books und E-Reader barrierefrei zu gestalten, so dass auch Menschen mit Sehbehinderung E-Books ohne Abstriche nutzen können. Das heißt, in Zukunft werden also Inhalte mit Zusatzinformationen angereichert oder Alternativtexte für Bilder zur Verfügung gestellt.
Im Zeitalter der Digitalisierung, die ja insgesamt leider in Deutschland noch nicht so angekommen ist, haben wir zwar ein E-Book, aber auch da nutzen wir nur einen Bruchteil der Möglichkeiten eines E-Books. Wenn ich das mal vergleiche, so ein Handy, das jeder von uns hat, natürlich hat es sehr viel mehr Technik. Aber so ein E-Book-Reader könnte mit ein bisschen mehr Technik halt auch wesentlich mehr Dinge darstellen, das Leseerlebnis sehr viel zeitgemäßer auch machen. Es ist ein sehr viel mächtigeres Tool, als nur zu sagen, ich habe quasi das, was ich als Buch habe, in digitaler Form. Also da ist das Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft.
Man könnte meinen, mit dem Aufkommen elektronischer Bücher sei ein großer Schritt in die Zukunft gemacht. Zukunftsmusik, die angefangen hat zu spielen, aber nur wenig LeserInnen wollen sie hören. Wir fragen uns, wie geht das weiter? Werden gedruckte Bücher auch weiterhin dominieren und gegen Neuerungen gewinnen? Das Startup Mojo Vision hat große Visionen. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley hat ein winzig kleines Display für eine Hightech-Kontaktlinse entwickelt. Mithilfe der sogenannten Augmented Reality sollen dann Daten und Bilder direkt im Blickfeld der TrägerInnen angezeigt werden. Ein bisschen wie das Head-Up-Display, das inzwischen schon bei vielen Autoherstellern gang und gäbe ist. Diese Mojo-Linsen sollen ähnlich wie eine Smartwatch funktionieren und man wird sie einfach durch Augenbewegungen steuern können. Die Kontaktlinsen ermöglichen es in Zukunft, Texte zu vergrößern oder zu beleuchten. Das hat allerdings noch lange nicht unseren Lesealltag erreicht. Bis es soweit ist, dürfte es wohl noch eine ganze Weile dauern.
Hashtag Literatur – Bücher in einer digitalen Welt.
Aber wie könnte die aussehen? In dieser Folge haben wir angefangen, nach Antworten zu suchen. Wir haben am Anfang das Gefühl, dass kaum noch jemand Lust hat zu lesen. Insbesondere nicht die jungen Menschen. Viele hängen nur noch auf Social Media rum und dabei macht einen Post nichts unattraktiver als ein Textblock, durch den man sich kämpfen muss. Instagram, TikTok, YouTube – bewegte Bilder prägen unseren Alltag. Von schnellen Reels ablenken lassen oder Netflix bingen ist die übliche Art geworden, den Tag ausklingen zu lassen. Hat das Buch da überhaupt eine Zukunft? Bequem und schnell, nicht viel denken. Daran gewöhnt man sich. Greift man dann doch mal zum Buch, ist das anstrengend. Aber es lohnt sich. Lassen wir uns auf ein Buch ein und verlieren uns darin, profitieren wir vom Flow-Zustand.
Ich denke, wir müssen Kindern und Jugendlichen, also den LeserInnen von morgen, diesen Mehrwert mitgeben. Bei den Kleinen spielt vor allem das Elternhaus die entscheidende Rolle. Wie wir gehört haben, gibt es da einige Schwachstellen, denn viele Kinder können nach der Grundschule nicht so lesen und schreiben, wie sie es eigentlich sollten. Zum Glück gibt es mindestens genauso viele motivierte LehrerInnen, BuchhändlerInnen oder AutorInnen, die diesem Problem entgegenwirken wollen. Wie viel jedoch Goethe und Co. zur Begeisterung der Jugendlichen für Bücher beitragen können, darüber lässt sich streiten.
Social Media hat entgegen den Erwartungen auf jeden Fall eine zentrale Rolle, finde ich. Dort tummeln sich nämlich auf der anderen Seite auch richtige Bücherwürmer. Es ist nicht nur Zeitverschwendung und Konzentrationskiller, sondern auch Lesemotivation und Teil des Literaturbetriebs. Neben den Literaturblogs sorgen nun auch BookTube und Co. regelmäßig für Buchhypes, besonders bei jungen NutzerInnen. Das Buch kommt als inszenierte Kunst wieder in den Trend und die Plattformen wirken so prägend in der modernen Welt der Literatur. Und auch technische Innovationen gegenüber offen zu sein, lohnt sich. Wir sind gespannt, welche technischen Neuerungen sich durchsetzen. Bekanntermaßen ist es schwierig in der Buchwelt. Die Menschen hängen am klassischen, gedruckten Buch.
Damit sind wir am Ende des ersten Teils unseres Features Hashtag Literatur – Bücher in einer digitalen Welt angekommen. Unsere Reise in die zukünftige Welt der Bücher fängt aber gerade erst an. Es folgen noch drei weitere Teile.
Und das ist eine große Gefahr dahingehend, dass mehr und mehr wir uns dahin bewegen, dass nur noch schreiben kann, wer sich's leisten kann, oder nur noch schreiben kann, wen Amazon dafür auswählt und nach vorne pusht. Und im schlimmsten Fall, wenn man das jetzt dystopisch weiterentwickelt, dann vielleicht nur noch Themen, die Amazon vorgibt, die veröffentlicht werden.
Wenn ich diesem Innovationsdruck nicht gerecht werde, ich selber handle, dann ist es auch falsch, irgendwann zu sagen, ich habe doch hier diesen publizistischen Heiligenschein, bin ein meritorisches Gut, bitte rettet mich alle.
Wenn ihr mehr über Verlage, Buchhandlungen und vor allem Amazons Einfluss darauf erfahren wollt, dann hört euch doch auch unsere zweite Folge an. Hier sind wieder unsere bekannten ExpertInnen dabei und auch noch ein paar neue GesprächspartnerInnen.
Wir sind Lena Köhler und Marleen Merkle und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin.
Das war die erste Folge von Hashtag Literatur, Bücher in der digitalen Welt von Lena Köhler und Marleen Merkle hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüste Welle. Die nächste Folge bringen wir am Dienstag von 16 bis 17 Uhr. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Zuständig für Ton und Technik der Sendung waren Klaus Klein, Christian Schubert, Kolja Czorsch und Robin Glücker. Redaktion Ulrich Hägele. Mein Name ist Luca Elena Kunz. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.